Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Es ist Donnerstag, der 17. Juli. Wir sind in Folge 62 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Mein Name ist Hendrik Wiedewild. Ich bin Rechtsanwalt, Kolumnist und Strategieberater aus Berlin. Ja, die Debatte um Frauke Brosius-Gersdorf hält an. Eine Einigung zwischen den Regierungsparteien ist nicht in Sicht. Ein vorläufiges Gutachten soll die Plagiatsvorwürfe widerlegen. Stand jetzt hält sie ihre Kandidatur aufrecht. Es gibt auch noch ein interessantes Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Drohneneinsätzen, das auch Auswirkungen auf die Gaza-Debatte und Deutschlands Unterstützung für Israel haben könnte. Darüber könnten wir nun lange debattieren. Die Kollegen bei Beck Aktuell versorgen euch auch weiterhin mit Texten, die ich euch in die Shownotes packe. Denn der Podcast steuert auf die Sommerpause zu und statt unseres News-Rückblicks haben wir ein paar Spezialfolgen im Programm. Das sind Tauchgänge in Themen, die wir sonst nur gelegentlich streifen. Längere, ausgeruhtere Gespräche als sonst. Und im ersten Sommerspecial sprechen wir darüber, wie KI den Rechtsmarkt verändert und die Rechtspraxis in großen wie auch kleinen Kanzleien, an Gerichten, aber auch in den Köpfen der Bürgerinnen und Bürgern das ein oder andere verändert. Wir wollen aber auch ein paar praktische Tipps geben, den Weg in die KI öffnen für alle, die bislang noch damit fremdeln. Und dafür spreche ich jetzt mit dem Rechtsanwalt Tom Bregelmann aus der Kanzlei Enerton. Er blickt durch die Brille des juristischen Praktikers auf KI, er berät zu dem Thema, hält Vorträge und hat daher auch einen recht guten Blick dafür, wie gut oder schlecht die Juristinnen und Juristen denn derzeit mit KI umgehen. Nehmt euch vielleicht auch ein Kaltgetränk, macht es euch bequem, zieht die Laufschuhe an und nehmt uns mit zum Sport. Wie auch immer ihr zuhört, ich wünsche euch ein erkenntnisreiches Gespräch. Tom, schön, dass du dir Zeit für uns nimmst.
Vielen Dank, lieber Hendrik, dass ich dabei sein darf.
Ja, wie komme ich überhaupt auf das Thema? Also vor kurzem verirrte sich so ein Themenpitch in meine Inbox, also in meinen Mail-Eingang. Das passiert gelegentlich, wenn man so ein bisschen journalistisch unterwegs ist, kriegt man manchmal die irrsten Vorschläge. Ich habe schon was zu Parfüm bekommen und so, also auch erkennbar nicht für mich. Diesmal war es von Ivo Neuseeland oder Ivo, ich bin nicht ganz sicher. Und die haben nun einen Tool-File geboten, da geht es um AI für Vertragsmanagement. Und da gibt es so Contract Lifecycle Management Systeme, dass man also überlegt, wie lange hält so ein Vertrag und was passiert mit dem eigentlich. Mhm. Und da soll nun also die AI Vertragsberge durchsuchen und neue Insights vermitteln. Und da ging mir so auf, so naja, da passiert irgendwie jeden Tag irgend sowas. Es gibt immer so Aufreger, die durch die Gazetten gejagt werden. Und dann sind so die Leute, die ganz nah dran sind, die so Bleeding Edge sind, die unterhalten sich dann darüber ganz intensiv. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass man mal einen Überblick bräuchte. Wir müssten mal darüber sprechen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es Hörerinnen und Hörer bei uns gibt, die wenig bis gar nicht mit KI sich auseinandergesetzt haben, weil sie keine Zeit haben oder weil sie vielleicht auch fremdeln. Und deswegen wollen wir jetzt heute einen Überblick wagen über die Verwerfungen, aber eben auch ganz konkrete Tipps geben zum Schluss, wie man das eigene Abgehängtwerden verhindern kann. Tom, wie war denn das bei dir eigentlich? Kannst du dich noch an deinen ersten Jura-KI-Aha-Moment erinnern? Also wo du dachtest so, Mann, hier passiert was.
Erstmal bin ich sehr dankbar, dass du mich überhaupt fragst. Also, weil ich versuche natürlich auch nur in dieser Welt klarzukommen und ich hoffe, ich verstehe alles richtig und vielleicht bin ich auch zu blöd, das zu erkennen und dann merke ich es halt nur nicht. Insofern fühle ich mich dann wohl, bin aber eigentlich vielleicht nicht kundig unterwegs. Also mein erster Aha-Moment war etwa 2017. Da habe ich ja auch bei einem KI-Startup dann mitgearbeitet. Da hat man gesehen, dass Systeme aus unglaublich großen Vertragsmengen, 10.000 Seiten und noch mehr, tatsächlich Sachen herausfischen können, die wichtig sind zu wissen, wo es aber extrem teuer und auch extrem langweilig wäre, da Menschen dran zu setzen. Wo ich dann dachte, das ist ja interessant, dass das ging. Also ganz konkret, du hast irgendwie zu einem Thema ganz viele Verträge. Also stell dir vor, Siemens hat 10.000 Autos, Mietautos oder Hochtief hat 10.000 Gabelstapler, die haben dazu Verträge, die haben die nicht in der Datenbank abgelegt. Gesetzgeber ändert das Recht und sagt, ihr müsst das jetzt aber in der Datenbank, die Vertragsdaten haben. Dann sagen alle, schönen Dank, lieber Gesetzgeber. Und dann holen wir eine teure Kanzlei, die macht das dann für 700 Euro die Stunde. Die Associates machen das dann auch. Wo man sagt, das ist doch Wahnsinn, es gibt doch gar nicht mehr die Leute dafür. Teilweise, also das war ein doppelter Aha-Moment. Erstens, KI kann das dann damals auch schon, das war eine andere Sache als die jetzigen KIs, sehr schnell herausfinden und dann also auch mit so am Screen darstellen in so einer Excel-Tabelle. Das sind die Daten, Miethöhe, Mietende, Fristen und so. Und dann also auch in einer Tabelle und dann konntest du draufklicken und dann wurde dir das im Dokument angezeigt. Du konntest also auch immer noch reviewen. Das ging. Das ging sofort. Und gleichzeitig, der Aha-Moment war doppelt. Erstens, die KI kann das. Zweitens, wir bräuchten keine KI in vielen Dingen, wenn wir einfach sorgfältig und ordentlich digital arbeiten würden mit strukturierten Daten. Und das ist ja eine der Sachen. Wir setzen viel KI ein, um eigentlich Fehler und Falschdigitalisierung wieder auszubügeln. So.
Die KI sozusagen als ja Co-Pilot hätte ich jetzt fast gesagt, aber das wäre dann gebrandet, weil nee. Microsoft das Ding so vermarktet, aber als so ein Flügelmann, der die eigene Schlampigkeit so ein bisschen in den Griff bekommt.
Ganz genau. Die 40 Jahre technischen Schulden, die wir eigentlich ganz im deutschen Rechtssystem aufgehäuft haben oder 60 Jahre oder vielleicht ist eigentlich auch seit Konrad Zuse vielleicht nicht mehr viel passiert oder seitdem Nexdorf irgendwie in Siemens aufgegangen ist, die höhlen wir nicht mehr auf. Jetzt gibt es einen Wunsch, dann mit KI da drüber zu springen. Das geht auch teilweise. Und teilweise werden die Sachen halt eingesetzt für etwas, wo man sagen würde, eigentlich müsste es anders sein. Konkretes Beispiel, Grundbuchauszüge in Deutschland. Die sind immer noch wie bei den Reichsjustizgesetzen 1877 und jetzt halt nur digital und zwar als PDF. So hat man sich dafür entschieden. Das ist für mich ein Beispiel einer typisch deutschen Falschdigitalisierung. In anderen Ländern, in Österreich und so, wie ich das höre, da sind das Datenbanken.
Ja.
Da kann ich einfach gucken. Also, da kriege ich einen Datensatz. Ist Henrik Wiedewild denn jetzt sozusagen, gehört ihm das Todi Center oder nicht? Ist er als Eigentümer eingetragen jetzt im Grundbuch oder nicht? Ja. Das kann ich dann so nachgucken. In Deutschland müsste ich das PDF lesen und dann steht dann irgendwo, da war er Eigentümer, da steht dann gelöscht, das ist dann durchgestrichen. Das Dokument enthält zwar die Information, die muss ich mir aber dann wieder herauslesen. So. Und, ja. Und jetzt können KIs diese Grundbuchauszüge lesen. Und Österreicher sagen mir, wieso brauchst du denn dafür KI? Wir haben da einfach eine Datenbank.
Ja, das heißt, könnte dann eventuell KI auch, weil dieses Problem mit dem PDF einscannen, das haben wir in der letzten Folge des Podcasts auch kurz besprochen, als wir über das Amtsgerichtsurteil gesprochen hatten und den Anwalt, der dann also Halluzinationen verwendet hat, könnte dann dieses ganze elende PDF-Eingescanne bei Gericht dann sozusagen auch korrigiert werden, indem man dann eine KI hat, die das Ganze wieder auslesen kann und man muss sozusagen nicht mehr den eigentlich sauberen Schritt gehen über strukturierten Parteivortrag und strukturierte Dokumente?
Ich bin ja Anwalt, deswegen antworte ich immer gerne mit einem konkreten Beispiel.
Ja.
Wenn jetzt jemand Verbraucherinsolvenz anmeldet, dann geht er zur Schuldnerberatung, schreibt nochmal alle Gläubiger an, wollt ihr verzichten, wollen sie nicht. So, und dann kommt der Antrag auf Verbraucherinsolvenz mit dem Schuldenbereinigungsplan beim Insolvenzgericht ein, auf Papier oder als Fax. Mhm. Oder wenn ein Anwalt das schickt, dann per BEA. Das ist immer ein PDF. So, und das schickt dann das Gericht an den Insolvenzverwalter. Was macht der? Der guckt sich das an und lässt irgendein Sachbearbeiter das abtippen in seine Datenbank, wo man sich sagt, und da setzen die Insolvenzverwalter jetzt KI ein, dass das dann ausgelesen wird und ein Mensch das nur noch validiert. Der Fehler ist aber schon zu Anfang. Du könntest fast alles in eine Datenbank eintragen.
Ja.
Ja, also das ist ja wie du willst, weiß ich nicht, irgendeine Finanzierung geplatzt oder wie zu viel beim Mediamarkt eingekauft. Das sind die 7 Gläubiger und der beantragt das jetzt, das ist gescheitert. Und das kommt halt immer noch so herein. Ja, das ist halt einfach total falsch. Und das kannst du jetzt partiell, weil vorne nichts mehr geändert wird am Frontend, musst du es halt hinten ändern, weil du Fachkräftemangel hast, weil die Leute auch sagen, ich mach doch nicht mehr, ich tippe doch nicht PDFs ab 3 Stunden, ja. Wenn ich doch weiß, dass selbst der gammelige Copilot von Microsoft es innerhalb von einer Sekunde richtiger auslesen kann als ein Mensch, schneller und richtiger, macht auch Fehler, aber Menschen machen auch Fehler. Und so, also teilweise, deswegen glaube ich auch, dass in Deutschland so eine Begeisterung darüber herrscht, weil alle wissen, das eigentliche Problem kannst du gar nicht heilen. Oder da könnte man mal irgendwie die ganze Justiz-IT einfach mal wegschmeißen. Das macht keiner. Also heilen wir so darum. Das ist vielleicht in the long run auch falsch. Aber that's where we are, folks.
Okay, und aber das heißt, du siehst durchaus eine Möglichkeit, dass wir sozusagen technologische Abkürzungen nehmen. Ja, ich denke, mach mal ein Beispiel aus meiner Welt. Ich habe ungefähr 170.000 Fotos auf meinem Rechner. Ja. Früher habe ich dann noch irgendwie sortiert, was das alles ist, sogar mit Schlagworten versehen, wie so ein Vollidiot.
Geil. Wahnsinn.
Ja, und jetzt kann natürlich jedes mittelprächtige Cloud-Verwaltungsprogramm mir rausfinden, kann ich einfach Bilder mit dem Hund suchen und dann zeigt er mir Bilder mit dem Hund, ohne dass ich vorher Hund verschlagwortet habe.
Genau, zeig mir mal ein Bild von Henrik Wiedewild, den habe ich dann vielleicht Gesichtserkennung gemacht in Google Fotos mit einer Rose in der Hand und dann bitte halt so in Neapel.
Absolut.
Dann sucht er dir die 3 Bilder, sagt er.
Exakt. Drei Bilder von mir, Rose in Neapel, gibt's bestimmt. Ja. So, und jetzt frage ich mich aber, ist das jetzt sozusagen dann die Abkürzung, die man nehmen wird? Wird man einfach in Deutschland sagen, so okay, lass das mit der Strukturiererei sein, wir haben noch EKI? Mhm. Oder würdest du sagen, nee, man muss schon noch aufräumen und man muss schon noch die Struktur in die Daten bringen, diese Aufräumarbeit kann man jetzt vielleicht ein bisschen langsamer angehen, aber man muss sie durchaus noch machen.
Es muss eh geschehen, weil es einfach so nicht weitergehen kann. Und es kommt halt von allen Ecken und Enden. Und deswegen werden wir auch einen qualitativen Umschlag erleben in eine neue Art von besserer Justiz. Auch in Deutschland wird es besser werden. Ist ja nicht schlimm. Also haben wir halt länger gewartet. In den USA gab es juristische Online-Datenbanken seit, ich glaube, 1973, 1978. Das haben die in Deutschland mit Juris 85 eingeführt. Als ich Jura studiert habe in Tübingen, durfte man das nur am Nachmittag benutzen, weil vormittags die Richter damit gearbeitet haben. Und eigentlich war dann erst Back Online richtig zu nutzen, weil man damit halt auch die Zukunft suchen konnte. Also 20 bis 30 Jahre später. Das wird hier vielleicht sogar ein bisschen schneller gehen. Beispiel strukturierter Vortrag. Das wäre natürlich gut. In manchen Sachen geht es natürlich nicht. Ich habe mal einen ekligen Gesellschafterstreit gehabt. Wie willst du denn die Treuepflicht strukturiert vortragen? Da musst du einfach alles sagen, was die anderen Böses gemacht haben. Das ist total viel Sachverhaltsvortrag. Der ist dann vielleicht chronologisch, aber sonst nicht gut strukturiert. Also wenn ich aber den Leuten, ich bin ja auch manchmal mit Gerichten unterwegs oder mit der Justiz, wenn du siehst, wie aus mäkeligen, nicht so guten anwaltlichen Schriftsätzen jeder handelsübliche Chatbot mittlerer Art und Güter mittlerweile eine Relationstabelle erstellen kann.
Ja.
Ohne dass der mit arbeitsrechtlichen Schriftsätzen trainiert wäre. Man muss ja sagen, das Coole ist ja eigentlich, du musst nicht mehr trainieren. Wenn Leute sagen, ich muss hier noch trainieren oder ich muss hier mit den ganzen deutschen Urteilen und so weiter trainieren, würde ich immer sagen, wieso eigentlich? ChatGPT oder auch Claude oder jetzt auch Gemini 2.5 kann eigentlich genügend deutsches Recht, um das zu verstehen, und der Rest kommt halt daraus. Natürlich wäre es besser, wenn die Anwälte strukturiert vortragen und nicht so viel schwallen. Ist schon klar. Aber du hast auch teilweise natürlich auch Sachen, wie willst du strukturiert vortragen, wenn eigentlich nicht so ganz klar ist, was passiert ist, oder das Ganze auch Teil eines größeren Konfliktes ist. Aber es ist für Richter sicherlich sehr schön, wenn ihnen ein System, also ich habe da so ein Standardprompt für hier sind die Akten, ne? Mhm. Gib mir eine Chronologie des Sachverhalts in Bullet Points, gib mir eine Chronologie der Verfahrensgeschichte und mach mir eine Relationstabelle. Und zwar einerseits, was für Sachverhaltsangaben stehen gegenüber, was für rechtliche Behauptungen stehen gegenüber und so weiter. Wenn du das Richtern zeigst, sagen die, wieso brauchen wir eigentlich noch strukturierten Vortrag? Das System strukturiert natürlich. Da weiß ich, das Problem ist immer, ich muss natürlich wissen, macht das Fehler oder nicht? Ne? Mein Referendar macht natürlich auch Fehler. Ich habe früher als Referendar auch Fehler gemacht oder Sachen nicht verstanden. Das heißt, das muss immer noch nicht unbedingt explainable sein, sondern ich muss natürlich in den Dokumenten nachgucken, ob das so ist. Soweit ich weiß, wird ja teilweise in der Justiz sowas auch schon eingesetzt. Es gibt ja zum Beispiel diese gigantischen Bauprozesse, die einfach, früher hatte man ja gesagt Gürteltiere, ne? Also wo die Akten so fett sind, dass da noch ein Gürtel drum gemacht ist. Da sind die Akten ja längst digital und unglaublich umfangreich, muss aber ein Mensch lesen, und natürlich machen sich Menschen dann Lesezeichen oder Exzerpte oder sagen, hier wäre das. Und soweit ich weiß, hat das OLG Köln da also auch etwas schon ein, da muss man auch eigentlich sagen, ist eigentlich auch egal, ob es KI ist oder nicht, die benutzen halt die modernste Technik. Da bin ich ja für. Benutzt doch bitte die modernste Technik. Mir ist völlig egal, ob dies KI ist oder einfach nur strukturierte Daten. Whatever works. Natürlich auch immer natürlich Kosten nutzen, so Analyse. Aber wenn du sagst, okay, dann hat der Richter, der tatsächlich alles einmal gelesen hat, im weiteren Verlauf einen besseren Überblick über die Akte, da würde ich sagen, also da kann ja keiner was gegen haben.
Mhm. Nee, klar, natürlich. Also da hatte ja Markus Hartung in unserer letzten Folge von Gerechtigkeit und Loseblatt im Interview mit Maximilian Amos auch schon gesagt, so man schlackert mit den Ohren, wie viel KI doch Gerichte schon anwenden.
Ja.
Lass uns doch mal kurz.
Du gerade Loseblattsammlung, ich habe neulich einen Witz gemacht. Wie war das? Die digitale Loseblattsammlung, die kommt dann irgendwann in Deutschland.
Da hoffe ich natürlich sehr drauf, weil sonst unser Name irgendwann einfach nicht mehr verstanden wird. Das wäre ein echtes
Marketing. Das ist wie das Diskettensymbol beim Speichern, wo die jungen Leute auch nicht wissen. Also die sehen dann eine echte Diskette und sagen, guck mal, da hat jemand mal mit einem 3D-Drucker das Speichersymbol ausgedruckt.
Lass uns doch mal von der Anwendung und der Frage, wie weit das jetzt sozusagen Datenbankdefizite ausgleichen kann, rübergehen auf Verwerfungen des Anwaltsmarktes. Wir sind hier immer ein bisschen im spekulativen Bereich. KI, das ist alles hochdynamisch und so weiter, das vorangestellt. Glaubst du, du könntest vielleicht einen Bereich des Anwaltsmarktes ausmachen, der jetzt am meisten durcheinander gewirbelt wird? Also wir haben ja Verbraucherrecht natürlich, ganz viel, was da passiert. Aber auch Wirtschaftskanzleien mit Konzernkunden, die vielleicht jetzt sagen, so nahm das mit den 500 Billable aus, um einen Vertrag zu lesen, das machen wir jetzt nicht mehr mit. Oder sind es vielleicht Feld-, Wald- und Wiesenkanzleien, die jetzt richtig unter Druck geraten? Kannst du da so ein bisschen ein Bild skizzieren?
Wenn, dann würde ich beides schildern. Also nicht nur, wer unter Druck gerät, sondern wer jetzt eigentlich auch Vorteile hat.
Ja, bitte.
Na, wir wissen alle, hier sind datenschutzrechtliche Themen und auch berufsrechtliche Themen, Anwaltsgeheimnis. Das Anwaltsgeheimnis schützt ja noch was anderes als den Datenschutz. Und da haben natürlich Kanzleien ab einer gewissen Größe auch einfach ein Reputationsrisiko oder möchten sich auch vielleicht ans Recht halten. Ne? Und viele Anwälte beschäftigen sich ja wenig mit Berufsrecht. Die ganz kleinen Kanzleien, was ich so anekdotisch höre, setzen also einfach radikal ChatGPT ein und tun alles hinein, wo es dann ein Datenschutzverstoß ist, denn du kriegst mit der Consumer-Version von ChatGPT keine Auftragsverarbeitungsvereinbarung und dann ist noch Datentransfer in die USA, der nicht verboten ist, aber den musst du halt rechtlich regulieren, vertraglich. Und das Anwaltsgeheimnis ist denen dann auch egal. Sozusagen die kleinen Kanzleien können gerade regulatorische Arbitrage betreiben, weil sie wissen, das findet keine Anwaltskammer heraus und auch keine Aufsichtsbehörde. Ich sage denen immer, das ist total gefährlich. Erstens ist es rechtswidrig. 203 StGB stellt das auch unter Strafe. Und dann sagen die mal, wann soll denn das herauskommen? Dann sage ich, naja, der erste Mandant, mit dem ihr euch streitet, der zeigt euch dann an. Bei der Anwaltskammer und so.
Ja.
Weil er sagt, er hat das alles in ChatGPT hineingetan. Also wirklich.
Oder man fliegt halt auf, weil irgendein Gericht sagt so, hier ist eine Halluzination. Oder? Das kann ja auch passieren.
Kann natürlich auch passieren, aber ehrlich gesagt, es gibt viele Leute, die sind gut und denen passiert das mit den Halluzinationen nicht. Ne? Und
ja.
Die machen das. Also ich mache ja relativ viele Kurse und dann kommen die Leute zu mir und sagen, ich mache das schon längst, ich brauche sowas gar nicht, jetzt berufsrechtskonform. So machen wir das. Und da siehst du, die sind total schnell damit. Also meinetwegen so Steuerkanzleien, die sagen, hier ist der Steuerbescheid gewesen, hier ist unser Einspruch abgewiesen, alles in ChatGPT hineingetan mit einer Vorlage zur Klage zum FG, bisschen Literatur, peng. Ne? Und ist viel besser, als was sie sonst machen und geht dann vorab dann auch ans Finanzamt und dann sagen die, boah, ihr kraut die aber Klagen aus, die total gut sind. Und da ist auch nichts halluziniert. Wenn die Leute gut sind, sind sie auch mit KI gut. Und wenn sie schlecht sind, sind sie mit KI halt auch schlecht. Also das ist das eine. Also ich kenne dann zum Beispiel so kleine Inkasso-Kanzleien, die sagen, naja, wieso? Hier haben wir die ganzen Rechnungen. Das ist in dem Sinne auch völlig unbestritten. Also die andere Seite kann auch nicht behaupten, das sei jetzt irgendwie eine Falschbestellung oder gewesen. Rein in den Chatbot damit, mit einer Vorlage. Das macht im Prinzip dann auch das Sekretariat. Und dann haben sie die kleine Zahlungsklage, 5-6 Seiten, als PDF abspeichern. Und dann hoffentlich wird mit der BA-Karte nicht von der Sekretärin oder dem Sekretär signiert. Denn wir wissen ja, OG Köln sagt, das sei dann ungültig.
Okay,
so, aber das weiß dann ja wieder kein Schwein. Das wissen die Leute ja nur dann, wenn sie es dann irgendwie auch erzählen. Ich glaube, dass das schon sehr stark vorkommt. Und da können natürlich Fehler bei passieren, aber ich weiß, dass auch kleine Arbeitsrechtskanzleien dann also auch schon bei ihren Mitarbeitern sparen, weil sie sagen, dieses ganze Zusammenstellen, das machen sie mit ChatGPT. Da sage ich immer, aber ihr braucht aber ein rechtskonformes Tool. Das finden viele deutsche Anwälte sind ja auch sehr sparsam unterwegs, finden sie doof. Und ich nehme an, dass da dann die Lösung bald sein wird, dass dann Anbieter wie Eramico oder so dann doch hinterherkommen und etwas anbieten, was das kann. So, und dann ist dieses offene Thema der Rechtswidrigkeit des KI-Einsatzes dann irgendwann auch gegessen. Also das halte ich, ist ein echtes Problem, aber das werden die meisten Anbieter dann irgendwann gelöst haben. Große Kanzleien werden Schwierigkeiten bekommen, was Busy Work angeht, also Fleißarbeit, die juristisch geprägt ist. Ne? Das kennt eigentlich jeder, der in einer Großkanzlei mal gearbeitet hat, wo man sich denkt, eigentlich mache ich hier reine redaktionelle Überprüfung. Und why did I sign up for this? Das war doch gar nicht Thema im Jurastudium, Referendariat. Aber du verstehst trotzdem, du weißt dann, du kriegst ja immer nur so fragmentierte Informationen. Da muss noch Folgendes geändert werden. Und da musst du in der Lage sein zu sagen, okay, ich habe hier 200 Seiten. Das und das soll geändert werden. Das bedeutet aber, hier unten oder da muss ich auch mitdenkend ändern. Das ist etwas, was du einem Sekretariat nicht zumutest. Das geht gar nicht. Die wüssten überhaupt gar nicht, worum es da geht in dem Vertrag. Und das kann jetzt Gemini. Das kann Gemini 2.5 genau. Du sagst, ändere das hier, und dann sagt er, naja, wenn Tom sagt, ich ändere das da unten auch mal. Genau wie so ein Partner in der Kanzlei das erwartet. Ne? Also mein Beispiel so,
Gemini
ist ja immer,
übrigens, ne, die KI von Google, weil ich weiß,
Google, die ist
aus
wunderbar.
Eigenem Umfeld, wir wollen ja wirklich sozusagen für alle das erzählen, Gemini ist die KI, die Google benutzt, und Gemini 2.5 ist so das Standardding, wo man jetzt noch nicht extra was bezahlt oder Deep Search oder sonst was macht, sondern das ist die übliche. Ich glaube, die wird auch als Flash- oder Blitzsuche bezeichnet, weil sie halt, glaube ich, auch einigermaßen fix ist. Das ist sozusagen als Ergänzung.
Ich wollte jetzt keine Werbung machen, aber wenn du dir da den Workspace-Account nimmst, dann hast du Gemini 2.5 Pro und hast dann auch so eine Art Word-Ersatz. Da kannst du dann wie so ein Partner in der Großkanzlei sein. Ne? Also der Associate schreibt was in Word, schickt das an den Partner. Früher war das wieder so, der hat das dann ausgedruckt, in seiner Mäuseschrift was angeschrieben, schlecht eingescannt und mit zurückgeschickt. Und dann stand da irgendwie dran, hier bitte noch XY einfügen. Und ich dachte, was meint er denn? Irgendwann hat man verstanden, ach so, das meint er. Und dann hat man das gemacht und denkt man sich, naja, wenn er das meint, muss ich ja hier auch noch was ändern. Und dann waren sie zufrieden oder manchmal zurückgeschickt. Und dann haben sie gesagt, also Entschuldigung, wenn ich oben das scanne, verändert haben will, ist doch klar, dass auch unten. Ja. Das kann jetzt zum Beispiel jede KI kann das machen oder kann halt auch, wenn es heißt, okay, wir müssen diesen Vertrag umändern oder da muss noch eine Partei hinzu oder immer kontroverses Thema. Du kannst ja wunderbar mit all diesen KIs gendern oder entgendern. Ne? Es gibt Auftraggeber, die sagen, ich akzeptiere das nur, wenn der Vertrag sozusagen grammatikalisch korrekt gegendert ist, Antragsteller und Antragstellerin oder mit Doppelpunkt, da sagen wieder andere, nö, das ist nicht okay, bitte mit Stern. Das können die Leute halten wie die Dachdecker, das ist mir völlig gleich, das möchte jeder selber wissen. Aber der Witz ist, es ist häufig sehr anstrengend, das eine oder das andere zu machen, weil die deutsche Sprache ja dann, da rutschen halt dort andere Sachen mit.
Absolut.
Und das kann zum Beispiel jetzt auch jeder, und da hätten natürlich sonst Anwälte auch was dafür abgerechnet, sozusagen Überarbeitung des Dokuments eine Stunde, wo du jetzt sagst, Entschuldigung, prompt in Gemini innerhalb, also sozusagen bitte mit Genderstern gendern oder bitte nimm das Gendern heraus, whatever. Und dann macht er das in 10 Sekunden. Mhm. Und das geht natürlich auch anders, also weiß ich nicht. Dann hast du einen Vertrag mit jemandem, dann sage ich, okay, aber irgendjemand, ich, Tom soll auch noch Vertragspartei sein und dann hast du einen zweiten Vertragspartner, alles muss von Singular in Plural umgestellt, das geht mit Suchen und Ersetzen gar nicht so gut. Das heißt, die großen Kanzleien werden ein Problem bekommen, weil sehr viel redaktionelle Fleißarbeit, die gut bezahlt ist, 500 Euro, 700 Euro, die auch, wo auch richtig Stunden zusammenkommen, jetzt vorbereiten von der KI. Ich kenne Leute, die sagen, ah, die KI kann nichts vorbereiten. Es stimmt nicht. Das kann sie. Ja, diese KI,
warum sollte sie es nicht können? Also warum sollte eine KI das nicht können? Wenn jeder, der damit mal umgegangen ist, weiß doch, dass die, also wo sind da die konkreten Zweifel? Tom seufzt.
Das Thema ist folgendes. Alle diese Systeme haben eine Art Zackigkeit, die du bei Menschen nicht erwartest. Wenn ich ein System sehe, das, weiß ich nicht, lauter Grundbuchauszüge richtig zusammenfassen kann, würde ich da denken, hey, du musst echt total spezialisiert sein, nicht nur Volljurist, um einen Grundbuchauszug gut und schnell und richtig zu lesen. Das ist nämlich schwierig, vor allem, weil die auch immer unter... Und so. Und dann würde man jetzt sagen, ach, guck mal, der Hendrik, der kann das wunderbar. Wenn er das kann, wird er ja auch sicherlich feststellen können, wie man so einen Antrag in grundbuchtauglicher Form beim Grundbuchamt einreicht und ob dann zum Beispiel ein kanadischer Handelsregisterauszug reicht für eine kanadische Eigentümerin. Und da verkackt das System dann halt, weil das sind schwierige Rechtsfragen. Da antwortet jede KI also völlig wahllos wie ein Weichei das, was du willst. Ja, das kann, ja, okay. Da kann die immer etwas hinschreiben, aber die kann das nicht wirklich wissen. So,
also diese Overconfidence, die man aus von der KI auch kennt.
Genau.
Ne? Dieses und immer so, ja, kein Problem, ich mach das kurz und dann stellt man fest, es ist doch nicht
so. Und wir gut. Als wir haben noch, ehrlich gesagt, muss man schon sagen, wir hatten bisher nicht so ein Gegenüber, das teilweise so schreibt, wo du denkst, das ist mindestens so intelligent wie ich in dem Bereich und dann extrapolieren wir und dann sagen wir, dann müsste es das andere doch auch können. Kann's aber nicht. Das sind also unglaubliche Leistungsabfälle und daraus schließen dann anderen wieder, deswegen ist es ein Scheiß. Ist es halt nicht.
Ja.
Ne? Also das ist das Irritierende. Also wenn du gut Jura kannst, dann kannst du sagen, okay, hier sind ein paar Urteile, ich muss so und argumentieren, hier sind die Tatsachen, schreib mir bitte was total Überzeugendes auf einer Seite. Das geht super. Ja, aber wenn du jede KI bittest, prüfe das mal, ja, dann gibt sie dir irgendein Ergebnis und wenn du sagst, meinst nicht, das ist anders, dann sagt jedes System, ja, okay, könnte auch anders sein. Das hier, der Ethan Mollick nennt das Psychofancy, also die Psychofantasie, wie ist denn das deutsche Fachwort? Du weißt ja, du im alten Griechenland,
die Psychofantasie. Ich weiß nicht genau, aber es geht so Richtung diese Speicherleckereien. Also dieses
genau, Speicherleckereien.
Dieses servile so, ach ja, stimmt, du hast recht, es ist ganz anders, jetzt ist es so und so. Also dieses sehr Eilfertigkeit ist, glaube ich,
genau, ein ganz gutes Eilfertig Wort. Liebedienerisch.
Ja.
Deswegen ist das vielleicht aber auch in Jura so beliebt, weil natürlich viele Chefs auch gerne eilfertige und liebedienerische Associates hätten, bis sie dann wieder nicht mitgedacht haben. Sorry, das war jetzt ein bisschen polemisch, aber müsste vielleicht nochmal sein.
Das ist absolut genau.
Das ist halt der Punkt. Man muss immer im Einzelfall noch gucken, wofür taugt das. Und dann hast du dann gleichzeitig wieder die Erwartung der Leute, dass das alles kann. Also meinetwegen Beispiel im Aufsichtsrecht, da hast du sehr viele Merkblätter der BaFin. Weiß jeder, wo die liegen. Ich wüsste jetzt nicht, warum man mit einer KI danach suchen sollte. Die sind einfach auf der BaFin-Website. Ne, und dann sind Leute dann enttäuscht und sagen, die KIs erfinden diese Merkblätter nicht, wo ich sage, also was macht ihr denn? Also ihr müsst das auch nicht für was einsetzen, wo man eigentlich einfach auf die Website bafin.de geht und das kurz nachguckt. So viel ist es dann auch wieder nicht. Teilweise also dann die Erwartung, endlich mach mal bitte alles. Also aber jetzt nochmal zur Frage, wer kommt ansonsten noch in Schwierigkeiten? Also ich glaube, alle, die eigentlich nach RVG oder nach einer Gebührenordnung abrechnen, für die sind das eigentlich geile Zeiten, weil die jetzt Zeit sparen können und das den gleichen Gebührentatbestand auslösen. Und dann können sie im Zweifel mehr Arbeit machen, wenn denn mehr Arbeit da ist. Also zum Beispiel die Insolvenzverwalter, die haben jetzt mehrere Angebote, dass die Verbraucherinsolvenzanträge, für die häufig nur so um die 1.000 Euro kriegen, weil gar keine Masse da ist, das ist echt ein Unterschied, ob ein Sachbearbeiter da 3 Stunden arbeitet oder 10 Minuten. Ja, da sagt mein Insolvenzverwalter mal, Herr Bregelmann, ich könnte damit jetzt wieder Geld verdienen. Ne? Die müssen es halt machen, sonst kriegen sie die großen Verfahren nicht. Ne? Du kriegst ja dann nur, ja, keine Ahnung, Beiwahr oder sonst irgendetwas, wenn du dann auch wieder 500 Verbraucherinsolvenzen geschrubbt hast. Und jetzt verdienst du damit auch noch Geld. Also bei den großen Kanzleien ist es schon so, dass denen jetzt klar wird, dass ein Teil ihrer Fleißarbeit zeitlich schrumpft. Und dann wissen sie natürlich auch, die Mandanten, momentan so gerade dieser Moment, die an Mandanten haben es noch nicht so ganz geschnallt, werden sagen, das erwarten wir auch. Der zweite Punkt, der kommen wird, ist, dass, glaube ich, spätestens nächstes Jahr alle großen Kanzleien versprechen müssen ihren Mandanten, dass die Arbeit von neuen Anwälten von der KI überprüft wird, bevor ein Partner das überprüft. Ne, Partner haben sehr viel damit zu tun, die noch nicht so gute Arbeit der Jungen zu überprüfen. Das klingt jetzt so ätzend, das ist aber anders gemeint. Du kannst ein super Jurist sein, mit 2x gut. Wenn du den Sachverhalt falsch verstanden hast, der in den Akten ist, dann schreibst du irgendeinen Schriftsatz, ein Memo, und der ist natürlich perfekt geschrieben, weil du das kannst, korreliert aber leider nicht mit der Wirklichkeit, und dann verlierst du. Das heißt, und du hast im Referendariat auch nicht irgendwie dann Fälle gehabt, wo du 700 Seiten einer Akte, und die verwirrend ist, wo die andere Seite auch sehr aggressiv ist, so zu lesen. Und wenn dann in der Rechnung steht, Entwurf des Associates überprüft, 7 Stunden, weil nämlich im Prinzip zwar alles richtig geschrieben war, aber leider zum anderen Fall als der da steht, dann würden die Mandanten sagen, es kann ja nicht sein, dass der Partner Fehler korrigiert, wo eine KI innerhalb von einer Sekunde sagen würde, mein lieber Associate, das ist super, was du da geschrieben hast, es passt nicht zu den Unterlagen. Bitte nochmal gucken.
Also ein hoher Modernisierungsdruck, um es mal irgendwie auf eine Vokabel zu bringen, bei großen Kanzleien, weil die Mandantschaft eben nicht mehr Bock hat, solche Fleißarbeiten mitzutragen. Das ist irgendwie naheliegend.
Genau. Und dann die Erwartung natürlich der Mandanten, dass auch viele andere Sachen gehen, wo man sagen muss, also wenn ihr ein bisschen Ahnung von den Transformern, diesen Wahrscheinlichkeitsmaschinen hättet, müsstet ihr wissen, dass das nicht mit KI gehen kann, so wie die im Moment ist. Es gibt sicherlich Dinge, die nicht gehen. Da sagen mir dann irgendwelche KI-Menschen, ah, siehst du bist auch einer, der dann so Legacy, dein System verteidigt, du Antimodernisierer, wo ich sage, okay, wenn ihr nicht wisst, was Jura ist, dann wisst ihr auch nicht, was...
Das macht die Debatte unglaublich schwer. Das macht anstrengend. Die so schwer, dass diese Enthusiasten dann einen sofort als rückständigen Zweifler und jemanden, der sozusagen Pfeifen im Walde praktiziert, sobald man sagt, das und das geht vielleicht noch nicht, macht die Debatte nicht undurchdringlicher, ehrlich gesagt.
Nee, es wird natürlich immer alles gehen, das ist schon klar, ne, aber... Ein andermal schicke ich dir das. Es gibt diesen schönen Film Buck Rogers. Weiß nicht, ob du den kennst, von 1979. Da gibt es dann schon in der Zukunft im Jahr 2500 so ein Computer Council. Ja, das sind nur Maschinen. Ich schicke dir die Szene mal. Die ist wunderbar. Die machen auch ein Fehlurteil und verurteilen ihn zum Tode, weil sie glauben, er ist ein Spion. Ist er gar nicht. Also da würde ich sagen, auch dann die Maschinen werden Fehler machen. Und dann ist einmal die Frage, wie können wir das korrigieren? Mal ein Beispiel. Gibt ja mal diese Debatten darüber, sind jetzt Ärzte besser, wenn sie KI einsetzen oder nicht? Und dann sind die Studien ja mal so, und einige sagen, okay, wenn sie ihre Diagnose mit KI überprüfen, dann machen sie, sind sie nicht mehr zu 70% genau, sondern 72%, würde man sagen, die 2%. Dann sagen andere, wenn ich die Menschen weglasse, habe ich 90% Genauigkeit. Dann sagen die anderen wieder, das ist wieder Propaganda für KI, und in Wirklichkeit ist das gar nicht so gut. Sowas macht mich dann also auch mal wieder wahnsinnig, ob das so ist oder nicht. Meine Vermutung wäre, wenn wir hier eine andere Mensch-Maschine-Symbiose machen, haben wir ja eh schon, wir gucken alle mit Google und mit Datenbanken, müssten eigentlich weniger Fehler entstehen. Und da wäre ich eigentlich dann dafür. Mhm. Du hast natürlich andere Themen wie Energieverbrauch und alle anderen Dinge, klar.
Es gibt ja, jetzt sind wir gerade so ein bisschen bei der Wahrnehmung von KI, denjenigen, die sagen, das kann alles, und wer das nicht glaubt, der ist einfach ewig gestrig oder verängstigt. Dann gibt es diejenigen, die sagen, Finger weg, kann man nicht trauen. Und dann gibt es ja noch die, die Verbraucher oder die Bürger. Da gibt es eine Umfrage vom Bitkom, vom Brancheverband, der hat herausgebracht die Zeile, jeder 8. glaube, dass KI die Anwälte weitgehend überflüssig macht, und ein Viertel könne sich vorstellen, sich rechtlich von einer KI beraten zu lassen. Was hältst du von solchen Umfragen? Ist das
realistisch? Bitte sollen die Umfragen
machen. Totaler Quatsch.
Die meisten Leute haben nie in ihrem Leben mit einem Anwalt zu tun. Insofern ist immer die Frage, wie können die das eigentlich beantworten? Das ist so, wie wenn man auch fragen könnte, könntest du dir vorstellen, dich von, keine Ahnung, einem Priester juristisch beraten zu lassen oder lieber einer KI? Also die meisten haben ja wirklich nicht damit zu tun. Da bin du und ich, wir sind ja jetzt Volljuristen, und das ist für Juristen sehr schwer, sich vorzustellen, dass man durch die Welt geht, ohne irgendeinen Hauch von Jura zu kennen und trotzdem erwachsen ist und sein Leben geregelt kriegt. Das ist aber so. Muss ja so sein. Also, tut mir leid. Es gibt 160.000 Anwälte, 24.000 Richter und noch irgendwie 5.000 Staatsanwälte. Wir kommen mal gerade auf 250.000 Volljuristen in Deutschland. Es kann ja nicht so sein, dass die nur die Welt verstehen. Es ist nicht so. eine Welt ohne Jura ist, also rechtsstaatlich nicht denkbar, aber im normalen Leben der Menschen total denkbar. Also die subsumieren selber, selbst wenn sie schon irgendwie auf die Bremse drücken und dann das Tempolimit einhalten, subsumieren auch unter Allgemeinverfügung. Also es wundert mich nicht, dass die das sagen. Das liegt einfach daran, dass sie noch nicht wissen, welches Problem sie später mal bekommen.
Okay, ja.
Na? Und das nächste ist natürlich auch, ich bin ja zum Beispiel auch Elternvertreter bei meinen Kindern. Und da werde ich häufig gefragt, kannst du mir einen Anwalt empfehlen? Oder ich bin gefeuert worden, ich kann gar nichts machen. Da sage ich, sprich doch mal mit dem Arbeitsrecht. Das können die Leute sich nicht vorstellen. Hatte ich schon mal gehabt, da wurde eine Dame gefeuert und die meinte, es ist total schwierig für mich, ich habe ab nächsten Monat kein Geld mehr. Dann sage ich, sprich doch mal mit, ich habe eine Anwältin, die ich immer empfehle, stellt sich raus, alles rechtswidrig, dann war die ein Jahr freigestellt und kriegt die noch ihr Gehalt. Wenn die Leute das nicht wissen, dann gehen sie auch nicht zum Anwalt. Ich würde sagen, normalerweise würde ich das empfehlen. Und das Problem ist natürlich auch, wenn man sagt, dann fragen sie die KI, dann ist immer die Frage, was fragen die denn? Mhm. Wir sind ja hier in Berlin. Also ich hatte neulich, fragte mich jemand, meine Cousine hat hier ein Thema, die will da nicht zum Gericht gehen, die fürchtet sich. Ist das Strafrecht? Was ist denn das? Dann war das dann halt Familienrecht. Und die waren aber nicht deutscher Sprachherkunft. Und da steht dann auf Seite 5 von diesem grässlichen Schreiben des Amtsgerichtes Berlin als Familiengericht oder so, sagen Sie uns bitte, ob Sie einen Dolmetscher benötigen. Das steht dann da auf Deutsch. Mhm. Man sich denkt, könnte nicht auf Seite 1 ein QR-Code sein. Dieses Schreiben wird generell erklärt in 50 Sprachen haben wir vorbereitet und den Rest macht eine KI. Also die Leute beantworten natürlich so und danach haben sie ein Thema und dann sagen sie, jetzt brauche ich aber doch eine Scheidungsanwältin oder so. Aber du, ich kenne das ja nun auch unter uns Juristen. Also ich bin ja Insolvenzrechtler. Das ist auch ein sehr unangenehmes Rechtsgebiet, mit dem man sehr ungern zu tun hat. Und dann kommen auch Kollegen zu mir und sagen, die anderen wollen die 100.000 nicht bezahlen. Dürfen die das? Sag ich, ja, die sind im Insolvenzverfahren. Aber es heißt doch, Geld muss man haben. Haben wir doch in Jura gelernt. Sag ich, ja, aber im Insolvenzrecht geht das nicht. Musst eine Forderung anmelden und kriegst 0,1%. Egal. Also ja, diese Umfragen gibt es. Aber du hast dann das Thema des Dunning-Kruger-Effektes. Ich weiß nicht, ob du den glaubst, ne?
Ja,
die Leute können noch nicht mal beurteilen, dass sie nicht beurteilen können, wann sie einen Anwalt brauchen. Das ist ein echtes Problem in unserem Rechtsstaat.
Das heißt, also bottom line ist so ein bisschen interessante Umfrage. Es gibt da offenbar auch einen großen Willen, Geld zu sparen und Ärger zu sparen, wenn man mit einem Anwalt zu tun hat, aber vielleicht nicht unbedingt die Kompetenz, das auch einordnen zu können. Wie siehst du denn die Potenziale von KI, um das mal ins Positive zu wenden? Hm? Wo sind denn jetzt die größten Potenziale? Also wir versetzen uns mal in denjenigen, der nun wirklich unterm Stein gelebt hat und gesagt hat, so KI, geh mir los, habe ich keinen Bock drauf. Was ist jetzt das, was bei der täglichen Arbeit am meisten helfen würde? Du hast gesagt, wir wollen keine Werbung machen, aber natürlich können wir auch Produkte erwähnen und natürlich ist auch allen hier wahrscheinlich, die uns zuhören, klar, dass Back mit Nox 2 ein Produkt hat, aber du hast eben auch schon Gemini und ChatGPT erwähnt. Was würdest du da sagen, wo stecken jetzt die größten Potenziale? Womit sollte man denn anfangen zum Beispiel?
Jetzt als Anwalt und Anwältin?
Als Anwältin, als Praktiker. Womit würdest du loslegen?
Ich würde meistens empfehlen, zweigleisig zu fahren, weil die amerikanischen Angebote unglaublich stark sind und soweit man sie eben rechtskonform nutzen kann, also ohne personenbezogene Daten und ohne Mandatsdaten, sind die unglaublich gut, gerade was jetzt Websuche angeht, also ChatGPT, Perplexity und Gemini 2.5 Pro. Wenn du auch noch Deep Research anmachst, ich war da lange skeptisch, aber mittlerweile ist es so, du stellst eine Frage, ich brauche hierzu Sachen, du weißt, da wirst du schon im Back oder Juris online so nichts finden, weil du auch nicht so lange suchen kannst. Es dauert dann 10 Minuten, da kriegst du eine ziemlich gute Analyse eines Themas und auch sehr viele weiterführende Links. Die Links sind interessant. Auch da ist natürlich das Problem Dunning-Kruger-Effekt. Wenn ich jetzt da was fragen würde zum Betreuungsrecht, da kriege ich eine Antwort, die super aussieht. Ich kann nicht beurteilen, ob die stimmt. Das ist hochgefährlich. Aber in deinem Feld kannst du damit unglaublich gut schreiben oder auch Sachen analysieren. So, jetzt das nächste ist natürlich dann, da gibt es die proprietären Anbieter, die dann halt vertraglich Rechtskonformität bieten, also Hosting in Deutschland, einfach damit man das Amerika oder sonstige Thema nicht hat. Das ist beherrschbar, ist aber ein weiterer Aufwand. Und die bieten dann also auch Rechtskonformität an, weil die nach 203 StGB und 43 EBRAU dann also auch immer belehrt werden. Da gibt es dann also Beamen von Brighter, die arbeiten mit dem DAV zusammen. Da gibt es Libra aus Berlin, da ist Berantix hinter. Dann gibt es Prime Legal aus Hannover, das sind die Friedmann-Brüder, früher von frageinanwalt.de. Die haben alle verstanden, dass der Bedarf besteht und dass man da auch wirklich helfen kann. Und damit kann man dann auch recherchieren. Viele sind da schon an Datenbanken angebunden. Backnox Tour kommt auch bald. Die Idee wäre, dass man besser schreiben kann, schneller schreiben kann. Gerade die Sachen, die geschrieben werden müssen, die aber eigentlich in dem Sinne nicht das höchste Niveau haben, sondern die man so im Alltag hat. Also sehr viel Alltagsarbeit kann man damit erledigen. Eine Herausforderung haben die alle, die sind in die bisherigen Systeme nicht gut integriert. Ja. Eine Lösung haben die schon, die haben alle ein Word-Plugin. Es gibt noch andere, zum Beispiel hier Legora aus Schweden, die sind auch berufsrechtskonform, oder Havi aus den USA bietet das auch an. In Deutschland sind aber sehr, das ist schon ganz schön teuer. Normalerweise deutsche Anbieter pricen ja so, also wenn eine Kanzlei das einmal ausprobieren will, dann kriegen die eine Lizenz. Und die amerikanischen Anbieter, die sagen natürlich, ihr seid eine Kanzlei mit 20 Leuten, dann kriegt ihr eine 20er Lizenz, wo alle sagen, uns benutzen das erstmal nur 5 Leute. Pech gehabt. In Deutschland ist der Markt da tatsächlich noch nutzerfreundlich. Also, aber worauf wollte ich hinaus? Wofür kann man es benutzen? Ich würde immer sagen, sobald man anfängt, mit Unterlagen zu arbeiten, in denen personenbezogene Daten drin sind und oder Mandatsdaten, ne? Also kann ja deckungsgleich sein, bei natürlichen Personen, bei Unternehmen eben halt nur Anwaltsgeheimnis, denn die DSGVO gilt ja nur für Unternehmen nicht oder auch für Tote auch nicht, dann kannst du damit arbeiten, arguably, ne? Ohne, weil du ja dann auslagern kannst, du brauchst eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung und dergleichen. Und das kann dann schon sehr, sehr leistungsfähig sein. Also mal ein Anwendungsbeispiel, du bist in einem Unternehmen und, also auch für Rechtsabteilung interessant, und du möchtest einfach zum Beispiel wissen, und das meine ich jetzt nicht als radikaler, asozialer Restrukturierer, sondern du möchtest einfach wissen, wir haben hier 400 Mitarbeiter, wie sind hier eigentlich die Kündigungsfristen geregelt oder wie ist die Überstundenregelung? Eigentlich müsste man es selber wissen, weil man das in der Datenbank eingetragen hat.
Mhm, gut, da sind wir wieder beim Thema Datenschlamperei. Ist vielleicht nicht passiert.
Hat keiner gemacht.
Genau.
So, jetzt sagt einer, oh, wann sind eigentlich die Gehälter fällig? Oder wir haben hier ein Problem. Wie sind denn eigentlich die Kündigungsfristen? Dann wirst du regelmäßig feststellen, oh, die Antwort ist ein bunter Strauß. Du sagst, boah, und dann sagt einer, okay, wir müssen die 400 Verträge angucken. Ich weiß nicht, ob du Lust hast, 400 PDFs gleichzeitig aufzumachen.
Mäßig.
Wir wissen alle, selbst ein Mac würde dann abschmieren, wo man sich sagt, wieso ist das eigentlich so? Ja, ist halt so. Und dann kannst du mit diesem System einfach sagen, okay, ich muss jetzt diese Dokumente filtern. Ich weiß aber gar nicht, wie die Klauseln sind. Das ist also jetzt nicht eine PDF-Suche. Als wenn jetzt Nicht-Juristen zuhören, werden sie sagen, wie kann denn Tom sich darüber schon so freuen, dass was jetzt kommt, dass das geht. Aber so ist es nun mal bei uns. Wenn ich aber sage, okay, ich habe jetzt diese 4 Dokumente in den Bot hochgeladen, das darf ich rechtskonformerweise, weil ich die vertraglichen Abreden habe und auch IT-Sicherheit besteht. Und ich sage einfach nur, wie in so einem intelligenten Datenraum, so einer Prompting-Tabelle. Ich mache also eine Art Excel-Tabelle auf, aber pro Spalte habe ich einen Prompt. Sage mir bei jedem Dokument, welches Recht ist anwendbar, wie ist die Überstundenregelung, was ist die Kündigungsfrist, ist eine Software-Urheberrechtsklausel drin oder nicht? So. Der größte Aufwand ist das eigentlich alles immer in den Bot hochzuladen und das rattert dann eigentlich innerhalb von 2 Minuten durch und dann kannst du gleich sehen, ist das so? Und dann findest du meinetwegen die 10 Verträge oder die 40, wo du sagst, hier müssen wir jetzt echt mal gucken. Das geht dann zum Beispiel sehr, sehr gut. Das ist ab einem gewissen Level, haben Rechtsabteilungen, nutzen das also auch schon und andere auch. Worauf ich hinaus will, wenn das jetzt integriert wäre mit deiner E-Akte, also einfach als Funktion da drin, ne, RA Mikro, Anotext, Datev oder sonst irgendetwas, würdest du es ja sofort nutzen. Ja. Du würdest sagen, hier ist die Videowelt AG, das ist mein Mandant, hier habe ich einen Unterordner, die ganzen Arbeitsverträge, die habe ich immer gespeichert. Ach so, ich muss jetzt wissen, ob und zwar nach folgender Matrix und das kann jetzt jede KI. Ne? Das Problem ist eigentlich eher noch, dass das in die Legacy-Systeme nicht so cool eingebaut ist, weil viele
deutsche... Das heißt, ich muss es rüberschieben, ich muss es irgendwo hochladen und dann damit arbeiten und ich muss dann doch wahrscheinlich auch immer noch mal nachgucken, ob das auch stimmt. Ne? Also wenn jetzt der 10 Verträge ausspuckt und sagt, Kündigungsfrist ist dann und dann zu Ende, muss ich es noch checken. Weil es kann ja doch auch passieren, dass auch da dann irgendwie eine Spinnerei da drin ist, oder?
Das kann sein. Ja. Da ist halt nur die Frage, spinnt es mehr als der Mensch? Ne? Wenn wir natürlich Fehlerfreiheit verlangen, würde ich sagen, okay, dann müssen wir von was anderem reden. Aber wenn du dir überlegst, du sagst deinem Associate in der Kanzlei hier, du musst ja noch deine 1780 Stunden vollkriegen dieses Jahr, die billable sind. Guck doch jetzt mal bitte diese 400 Verträge durch. Du hast 4 Tage und dann arbeitest du halt bis morgens um 4, guckst das an und dann schreibst du das immer in eine Excel-Tabelle oder eine Word-Tabelle. Wie gut ist dir wohl, wenn du das nachts um 3 machst?
Ja, klar. Ja, ich sag so deswegen, weil vielleicht auch wir Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die dann vielleicht in die Overconfidence driften und dann sagen, ach prima, jetzt muss ich das gar nicht mehr checken. Und deswegen, man muss, glaube ich, bis heute, und ich glaube, dieses Problem der Halluzination wird immer wieder gesagt, ja, wir haben es jetzt weiter in den Griff bekommen und so, aber ich glaube, beseitigt, strukturell ist es nicht, wird es vielleicht auch nie, soweit ich KI verstehe, ist das etwas, was immer ein Stück weit vorkommen wird, weil es eben statistische Methoden sind, die dahinter stehen.
Also alle die deutschen Anbieter zum Beispiel, die haben jetzt, die merken halt, dass sie jetzt immer mehr User bekommen, denen das mit den KI-Halluzinationen von Fundstellen nicht so klar ist. Ganz interessant.
Genau.
Und sozusagen erfahrene User, denen war das schon immer klar. Ich habe immer gesagt, ich muss alles überprüfen. Und auch der beste Chatbot Claude zum Beispiel, der schreibt dir wunderbare Sachen und dann denkst du dir, boah, das ist unglaubliche Zitate. Der weiß also auch, wie so ein BGH-Zitat aussieht, so ein 9. Senat. Genau, perfekt zitiert, wo du sagst, das kann ja nicht falsch sein, denn sowas erfindet doch kein Idiot. Doch, so, und da kannst du total reinfallen. Das ist für viele anstrengend. Und da dachten halt also auch die deutschen Anbieter, aber das weiß doch jeder, dass man die Fundstellen überprüfen muss. Machen die Leute aber nicht. Amtsgericht Köln. Ja. Das heißt, du musst jetzt einen Site-Checker machen. Ne? Also Beamen von Brighter hat das jetzt schon und ich glaube Libra auch schon, dass einfach mal geguckt wird, gibt es die Fundstelle denn? Und wenn es die nicht gibt, dann wird die nicht ausgeworfen. Das ist dann eigentlich schon mal besser, als was ich bei Beck oder Juris normalerweise habe, bei jeder juristischen Datenbank. Da kann ich ja auch Sachen fragen. Da kriege ich zwar nur existierende Sachen, aber leider passen ja viele nicht zu meinen Suchbegriffen. Mhm. Wirklich nicht. Wo man sich denkt, wie kann denn das? Kennst du ja bei der juristischen Recherche. Du fragst was, weiß ich nicht, Mietvertrag, sonst irgendwas, dann kommst, kriegst du Antwort, Bundesverfassungsgericht, Urteil, zweites NPD-Verbotsverfahren abgewiesen. Und man sich denkt, es kann einfach kein Suchergebnis sein bei diesen Begriffen. Wieso ist das so? Ja, kann ich dir ein schönes Beispiel zeigen. Ne? Das habe ich auch mal durchaus vorgeführt. Also in der Anfangsphase 2023, weiß ich noch, wo ich also auch von Verlagen hörte, aber das halluziniert auch so viel. Da habe ich gesagt, guckt euch mal eure Datenbank an.
Die vor allen Dingen, aber das Gefährliche ist natürlich, so eine Datenbank, wenn die halluziniert, klassischerweise, dann merkt man sofort, okay, das ist ja vollkommen schräg. Aber die KI-Halluzinationen sind ja so tückisch, weil sie sehr plausibel sind, strukturell, weil sie ja ein Wahrscheinlichkeitsergebnis sind. Das heißt, sie sehen total plausibel aus und nicht völlig verquer. Das heißt, man muss wirklich sich disziplinieren und sich angucken oder eben so, wie nanntest du es, den Site-Checker benutzen.
Und ich sage mal, das ist bei den Menschen gar nicht so unendlich. Wir kennen vielleicht alle Kolleginnen und Kollegen, die auch nicht so viel Ahnung von Jura haben, aber was Plausibles heraushauen, ne? Und damit auch gewinnen. Vielleicht sind wir
so
teilweise.
Ich ganze Podcast, Tom. Also ich mache nichts anderes.
Eben. Naja, es muss halt nur. Das ist das eine. Und das andere ist, was wollte ich sagen? Viele der Themen sind gar nicht unbedingt KI-Themen, sondern sind Themen der Ordentlichkeit oder der Schlampigkeit oder auch der Fragmentierung, wenn die Leute dann sagen, aber die KI weiß doch alles gar nicht so viel. Und dann sage ich, wisst ihr eigentlich, dass jedes Jahr nur 3% maximal aller Urteile in den juristischen Datenbanken landen? Ja. Wobei man sich natürlich auch fragen kann,
das alte Problem.
Eine Amtsgericht Charlottenburg-Entscheidung, weiß ich nicht, vom Handelsregister, die Marke Widuwild tragen wir nicht ein, weil Widuwild ein Schützungsfreihaltebegriff ist, weil das irgendein Gerät ist oder so. Mhm. Weißt du, was ich meine? Wieso muss die eigentlich veröffentlicht werden? Also dogmatisch in Deutschland sind ja Case Law nicht so interessant wie in anderen
Ländern. Ja, klar, also keine Präzedenzen, keine klassischen.
So, nee, vor allem nicht verbindlich. Insofern, das Kammergericht wird halt auch vieles nicht veröffentlichen, weil es eh weiß, das Landgericht hält sich eh nicht dran. So muss es auch dogmatisch nicht nur in dem einzelnen Rechtszug. Und das ist zum Beispiel auch interessant, den Leuten ist unbekannt, wie wir eigentlich sonst auch im juristischen Blindflug unterwegs sind. Es ist ja tatsächlich so. Also, und das meine ich ja gar nicht negativ, es ist einfach so. Das fällt dann jetzt auf, wo ich dann sage, naja, also Fundstellen mussten wir eigentlich schon immer überprüfen. Das ist jetzt nichts Neues. Also, ich kann ja Arbeitsteilung in der Kanzlei arbeiten, wenn ich weiß, irgendjemand anders kann wunderbar Prozessrecht, dann ist die Arbeitsteilung, okay, ich überprüfe deine Fundstellen nicht, denn ich weiß, das machst du richtig. Und du brauchst meine insolvenzrechtlich nicht überprüfen. Hat aber eine Verantwortung für und das muss ein Mensch sein. Und auch hier wird es weiterhin immer so sein, es wird irgendein Mensch Verantwortung tragen müssen, weil, weiß ich nicht, wenn wir dann irgendwelche Raumschiffe in die Welt stecken, so Voyager 70 und da sind nur Roboter an Bord, die unterhalten sich, dann würde ich sagen, okay, das können die dann unter sich ausmachen. Aber solange wir noch leben, werden wir immer einen Verantwortlichen finden.
Apropos Verantwortlichkeit. Lass uns nochmal auf die Frage Berufsrecht und Richtlinien kommen. Da gibt es ja schon Arbeiten, also die Bundesrechtsanwaltskammer hat, soweit ich weiß, schon Richtlinien.
Das ist ein Leitfaden, den Sie von Herrn Frank Remmerz veröffentlicht haben. Da gab es auch großen Streit drum, weil die Bundesrechtsanwaltskammer tut ja immer so, als sei sie Vertretung der Anwaltschaft, aber wenn du in die BRAU reinkommst, und ich will die BRAG gar nicht kritisieren, die ist ja super.
Doch, das können wir ruhig machen.
Nein, also Herr Lenz, die machen da in den Ausschüssen teilweise wirklich gute Arbeit, ja. Sozusagen arbeiten im Weinberg des Herrn sozusagen für gute Rechtsanwendung. Das kannst du auch nicht runterreden. Aber die sagen immer, sie sind die Vertreter der Anwaltschaft, die BRAG, das sind aber eigentlich die Anwaltskammern und die BRAG soll ja immer nur die Meinung der Anwaltskammern einholen. So steht sie im Gesetz. Kann ich auch nicht ändern, wenn es da drin steht. Dieser Leitfaden, der ist von Frank Remmerz, das ist ein sehr guter IT-Anwalt und auch Berufsrechtler, Vize der Rechtsanwaltskammer München. Frank ist ein toller Anwalt, hat seine Auffassung dazu, der ist aber gar nicht anti-KI, sondern der hat eigentlich einen schönen Leitfaden geschrieben. Und den kann man auch lesen, der ist auch sehr anregend. Aber es ist einfach nicht die Vorgabe der BRAG, wie das jetzt so ist. Das kann sie echt nicht machen. Und ist eigentlich auch, wenn du dir den Leitfaden anguckst, sagen sie, eigentlich ja nur, hey Leute, guck mal, hier ist was Interessantes, ist ganz gut geschrieben, wir finden das dufte. Wo ich sage, da kann man doch eigentlich gar nichts gegen haben. Aber es ist keine Vorgabe, so muss das jetzt geschehen.
Okay, und der DRV arbeitet aber meines Wissens auch an so etwas oder irgendeine Art von Rahmen. Das hatte jedenfalls Markus Hartung im letzten Podcast erwähnt. Mhm. Wie wichtig ist sowas und was erwartest du dir von solchen Leitfäden? Oder machen wir uns damit die vielleicht sowieso ein bisschen zu gedämpfte KI-Begeisterung in der Anwaltschaft noch mehr kaputt?
Normalerweise werden in Deutschland solche Regeln ja nur geschaffen, weil sich nachher doch keiner dran hält. Und dann kannst du einen Schuldigen finden und sagen, du hast dich aber nicht an die Leitlinie gehalten. 3 mhm. römisch I, 2.2 E, CC, da steht's doch.
Ja.
So. Also, sorry, das meine ich jetzt gar nicht zynisch, also, sondern einfach pragmatisch. Wenn wir wissen, wie wenig deutsche Anwälte sich mit dem Berufsrecht beschäftigen, du musst ja die Neuen, müssen jetzt 10 Stunden Berufsrecht machen, das ist mal so lustig, wenn dann Bundestagsabgeordneter mit 65 dann aufhört und dann Anwalt wird, dann muss er dann auch noch mal 10 Stunden Berufsrecht machen. Aber das ist natürlich auch zu wenig. Unser Berufsrecht, das ist echt ein sehr interessantes Rechtsgebiet. Das ist so ein merkwürdiges Freiberufler-Ö-Recht, kennt fast kein Schwein und viele halten sich auch echt nicht dran und wissen dann immer erst davon, wenn ein Fall eingetreten ist. Wenn du jetzt da noch mehr hinzuführst, glaube ich ja nicht, dass jetzt mehr Compliance entsteht, wenn generell dieser Bereich ignoriert wird. Ich meine, gut, Vögel, die fliegen einfach, die halten sich jetzt auch nicht an die Vorschriften des deutschen Amselverbandes, der vorschreibt, wie so ein Vogel zu fliegen. Die machen das einfach und die Anwälte denken halt auch, ich mache halt einfach. Und da muss man ja auch sagen, die Mitglieder der BRAG sind die Anwaltskammern. Die Anwaltskammern selber haben ihre Mitglieder, wo dann immer die Wahlbeteiligung zwischen 2% und 10% schwankt. Und beim Anwaltsverein, der ist toll, der ist groß, aber da sind auch nur die Hälfte aller Anwälte Mitglied. Und mit so einer Leitlinie würde man ja auch die Leute nicht verpflichten. Aber natürlich im Prozess, Haftungsprozess nachgelagert oder vorher, also Amtsgericht Köln, wenn es jetzt schon so eine Leitlinie gegeben hätte oder das Amtsgericht Köln diese BRAG-Leitlinie jetzt gefunden hätte, dann könnten die das natürlich auch als Material zitieren. Du weißt ja, Softlaw oder andere Sachen können ja zu Jura erstarken oder zu echtem Recht, wenn ein Gericht das anwendet. Und wenn das zum hochgeht zum BGH und er sagt, regelmäßig haftet man nicht, wenn man sich an die DAV-Richtlinien in KI gehalten hat, würde man sagen, okay, we get it.
Ja,
ne?
Ja.
So, also insofern ist das total relevant, wenn die sowas machen. Aber ja, also Normen sind es nicht.
Tom, wir haben gut geplaudert. Eine letzte Frage habe ich noch. Wir haben jetzt von verschiedenen KIs gesprochen, von ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, es gibt noch Perplexity und naja, es gibt noch ganz viele mehr.
Die deutschen Anbieter, Libra, Beamen und Prime Legal, wie sie heißen.
Genau, wir packen euch das alles in die Shownotes. Von dir wollte ich nur gerne hören, einmal hast du zurzeit eine Lieblings-KI, die du nutzt und zweitens, was machst du eigentlich? Vergleichst du immer mal mit demselben Prompt, wer da wie gut performt? Oder wie machst du das? Guckst du, gibt's irgendwelche Medien, bei denen du nachschaust, was gerade der heiße Scheiß ist? Weil offenbar scheint sich das zu verändern. Ich weiß, dass wir beide zum Beispiel mal besprochen hatten und da sagtest du dann, ja, Gemini macht jetzt viel besseren Deep Search als ChatGPT. Und dann habe ich es ausprobiert und festgestellt, oh ja, stimmt. Und habe mich gefragt, wie bleibe ich denn da auf dem Laufenden?
Also es gibt diesen einen Professor von der Wharton School, Ethan Mollick. Das ist natürlich schon KI-Propagandist. Für den ist KI immer super. Insofern, also das bin ich jetzt ja nicht. Ich bin ja kein Apologet. Ich würde sagen, nimmt doch immer das Beste. Und ob KI immer das Beste ist, mal das Problem. Und der Ethan Mollick ist aber eigentlich ganz gut, weil der auf viele aktuelle Probleme hinweist. Die kannst du auf Twitter sehen, aber auf LinkedIn ist er auch sehr. Der postet also so Cross, der ist überall. Ne?
Wir verlinken euch das alles.
Ne? Und es gab ja zum Beispiel diese Studien, ChatGPT-Nutzung macht dumm. Und der kann halt Studien lesen, konnte sagen, das steht echt in den Studien nicht drin, sondern wer KI schlecht benutzt und sonst auch nicht gut ist, der wird mit KI auch nicht besser sein. Und dann ist es auch kein Wunder, wenn die Gehirnareale nicht feuern. So. Das ist natürlich besser als zu sagen, und die Studie ist zu klein. Ist immer gut, wenn Leute mit Studien versuchen herauszufinden, ob irgendetwas schädlich ist oder nicht. Da bin ich ja auch dafür. Der ist sicherlich sehr kundig und der hat vor allen Dingen, du merkst das, der probiert dann immer auch schon das Neueste aus. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der schon ChatGPT 5 im Testbetrieb hat. So, ne? Oder der hat dann zum Beispiel kritisiert, Grok 4 bei aller Liebe oder bei aller Kritik, die haben einfach ihre Safety Measures, ich muss das gerade richtig verstehen. Also diese Dinger können ja gefährlich sein, ne? Weil wenn du nicht aufpasst.
Ja, bei Grok gab es jetzt diese antisemitischen Tweets.
Na, das nicht nur das.
Früher schon bei anderen.
Das ist ja ganz offenkundig. Aber es kann natürlich sein, dass du dann irgendwie, weil du einsam bist, mit den Dingen redest und irgendwann sagst, es wäre vielleicht doch ganz gut, wenn du von der Brücke springst.
Ja, ja, genau.
Und sagst, ja, das kann ja echt nicht sein. Ne? Es gab diesen einen Fall, diesen Jungen, der sich da dann umgebracht hat, weil er mit ChatGPT gechattet hat. Da kann man sich natürlich auch fragen, war er vielleicht nicht auch depressiv? Aber da muss man sagen, aber dann sollte so ein System vielleicht doch Alarm schlagen, anstatt ihn irgendwie da drin zu bestätigen. Das kann ja auch nicht richtig sein. Soweit ich weiß, hat XAI da jetzt irgendwie nicht seinen Security-Testing oder so veröffentlicht, wo du sagst, du weißt also nicht so genau, wie gefährlich das ist. Sowas berichtet der Ethan Mollick immer und da kann man eigentlich schon ajour sein. Ne? Das ist ganz, ganz gut. Dann, ansonsten, es ist wahnsinnig schwierig, da sonst einen Überblick zu haben, denn du kannst, also im Internet schreiben natürlich ganz viele Leute dazu, auf sozialen Medien auch. Ich würde es halt selber immer ausprobieren. Das ist jetzt, finde ich, gerade im Umgang mit deutschen Anwältinnen und Anwälten schwierig. Die hätten gerne immer die eine Lösung.
Ja, genau. Und nicht jeder hat ja Lust, irgendwie mehrere Accounts zu befüttern, sich dann über die Auftragsdatenverarbeitungs-Kommentanten
Gedanken
zu
machen
und so weiter. Sondern möchte einfach sagen, so Tom, jetzt sag mir mal, was soll ich nutzen?
Ne? Ich sehe große Unterschiede. Ja, also ich habe so ein paar Standard-Prompts und die performen unterschiedlich. Ich sehe allerdings auch, dass zum Beispiel jetzt die amerikanischen Anbieter, die sind alle sehr, sehr gut. Die finden dann zum Beispiel sehr gut deutsche Rechtsprechung, wo man sagen muss, wenn die deutschen juristischen Datenbankanbieter nicht hinter ihren Mitgliederschranken und ihren Urheberrechten und Datenbankherstellerrechten säßen und ihren AGB, hätten sie echt noch ein größeres Problem. Oder wenn der deutsche Staat mal die ganze Rechtsprechung, die ihm doch relevant ist, vielleicht auch mal für alle Bürger accessible anbieten würde. Aber zum Beispiel deutsches Handelsregister, da darfst du per API 60 Abrufe machen, wo man sich denkt, was soll der Blödsinn? Es ist ein wichtiges Register. Na, egal. Also ich vergleiche immer mehr wieder. Ich bin momentan sehr gerne mit Google Gemini 2.5 unterwegs oder so damit. Und ansonsten probiere ich die deutschen Anbieter alle aus. Die sind alle sehr gut. Und die nähern sich in ihrer Leistung, in dem Sinne ihrer Korrektheit an. Das ist schon so. Ne? Und dann musst du dir eigentlich nur überlegen, was haben die sonst für Angebote? Wie sind die integriert mit meiner E-Akte? Was für ein Workflow haben die? Was für ein Customer Management oder so? Mhm. Das muss dann jeder selber wissen. Ne? Wie bleibt man sonst ajour? Ich schreibe natürlich auch manchmal was dazu, aber jetzt weiß ich nicht, ob jedem meinem Stil gefällt. Ich bin ja manchmal auch so sarkastisch. Ich weiß nicht, ob du meine Game-Show von gestern gesehen hast. Ne?
Die Game-Show habe ich gesehen. Die neue Game-Show, die danach fragt, ist es halluziniert oder nicht? Ne?
Das ist, hat die KI halluziniert? Die Leute können es eigentlich nur noch erkennen, wenn die Zitate aus der Zukunft sind. So.
Also da wollen wir natürlich auf jeden Fall verwerben, Tom zu folgen. In KI-Ding ist auf jeden Fall so unterhaltsam wie auch informativ, deswegen ist er heute hier. Aber das ist mein Part, das zu sagen. Insofern völlig d'accord.
Es gibt natürlich den Godfather of AI, Jürgen Schmidhuber, der ist jetzt Professor in Basel. Sozusagen, das ist halt einer von denen, das ist sozusagen der Meister. Also ich glaube, selbst sozusagen Elon Musk würde an seinem Altar beten, so ungefähr. Der kann das. Der kann natürlich sehr schön darlegen, dass das eigentlich Leibniz erfunden hat Ende des 17. Jahrhunderts sozusagen. Und der Rest ist eigentlich nur Computing Power.
Ja. Ne?
Viele Leute aus dem System, da gebe ich nur wieder, ich bin ein dummer Jurist, die würden sagen, Tom, das geht alles, was Gemini, das geht alles seit 30 Jahren. Da würde ich sagen, ja, aber doch nicht für 20 Euro im Monat. Dann sagen die, ja, okay. Ne? Also die Computing Power ist halt milliardenfach so ungefähr gestiegen. Und dann hast du natürlich ein emergentes Thema. Dann gehen Sachen, die eigentlich schon immer gegangen wären, aber dann nur so im kleinen Teil. Und der Jürgen Schmidhuber, der ist schon sehr garstig manchmal auf Twitter und sagt, hier Elon hinten und so, die kriegen den Nobelpreis, aber haben die von mir und meinem ukrainischen Kollegen abgeschrieben. Aber der ist eigentlich, dessen Website ist auch in so einem Gammel-HTML, so ganz simpel.
Das ist bei den Hackern häufig so, dass man da auf die Webseiten guckt und denkt, meine Güte, ihr wollt aber auch nicht verstanden werden.
Das auch, aber das ist schon sehr interessant, wenn man dann auch weiß, okay, wir haben es hier immer noch nur mit Wahrscheinlichkeitsmaschinen zu tun. Oder habe ich als Antwort immer nur besser als nicht, beziehungsweise vielleicht sind wir Menschen das auch nur.
Es gibt wichtiger Punkt.
Ich würde immer hoffen, dass ich nicht zu viele Fehler mache beim Verständnis dieser Sache. Vielleicht doch. Irgendetwas über Sprache scheinen uns diese Dinger schon zu verraten. Und es ist natürlich für Juristen auch eine Kränkung, wenn dann Juristensprache so entschlüsselt wird. Dahinter verstecken wir uns natürlich teilweise und behaupten, das sei sinntragend. Ne? Du kennst, ich hatte jetzt gerade auch auf LinkedIn geschrieben, dieses Gesetz entworfen, dass also juristische Verwechslungen nicht schlimm sind und nicht für Dummheit sprechen. Ne? So Besitz und Eigentum verwechselt oder angeklagt. Du weißt, wie das ist.
Augengläserbrille ist mein Lieblingsbeispiel für Behördendeutsch. Da haben Menschen Augengläser, sie haben aber keine Brillen. Es ist fantastisch.
Naja,
aber das ist vielleicht eine große Hoffnung. Das kann ja KI wirklich entschlüsseln und einfach übersetzen.
Aber im Moment immer noch, wenn du nicht weißt, worum es geht, dann wird es wirklich schwierig. Also es könnte so viel ausgleichen, wenn zum Beispiel in Deutschland die Behörden ihre Webseiten in andere Sprachen übersetzen oder auch erklären oder auch verständlicher sind. Also wenn du dir allein schon anguckst, wie so ein Einkommensteuerbescheid aussieht. Ja?
Ja,
absolut. Du kannst ein Erwachsener, seiner Sinne bewusster Rentner sein und du kriegst Schreiben und du denkst dir, was ist denn jetzt hier, was muss ich tun? Ja, vielleicht steht's auch noch irgendwo, aber es ist dann in dieser komischen, man fragt sich allein schon, wieso ist dieser Font so? Man könnte jetzt so viel verbessern, Das ist natürlich dann die Frage, ob das in Deutschland geschieht, denn dann würde ja,
ja besser werden. Das ist ein weiteres großes Thema, das wir hier fürchterlich nicht klären werden heute. Mhm. Aber ja, die Bürgerfeindlichkeit der behördlichen Kommunikation und teilweise auch gerichtlichen Kommunikation, großes Thema, würde man sich wünschen, dass es da ja, ein bisschen... Ein
das Ende können wir gibt. Beide nicht merken. Als Volljurist bist du in der Lage, so etwas zu lesen und dann denkst du, ich weiß, was die meinen. Und das ist dann anderen zu hoch und da kann man nicht sagen, Pech gehabt, hättest du halt Jura studiert. Nee. Das kann ja wohl nicht die richtige Lösung sein. Nein. Du siehst es natürlich jetzt gerade bei diesen Diskussionen um Frau Borsius-Gersdorf, dass jetzt alle Leute anfangen, das Grundgesetz auszulesen, auszulegen. Oder manche sagen, das ist ja unerhört, würde ich sagen, so sollen die Leute doch das Grundgesetz auslegen, aber dann müssen sie auch sich damit anfreunden, dass jemand anders sagt, ich weiß es besser, weil ich es besser weiß, weil ich dazu auch irgendwie habilitiert habe und ich bin jetzt nicht irgendwie dann ein elitärer Mensch, der den anderen Leuten einredet. Also, das ist natürlich immer das Problem. Und das Grundgesetz wird von vielen Leuten missverstanden, weil sie halt die 180 Bände Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung dazu nicht kennen. So, leider. Gut, aber egal. Sorry, I digress.
Was ist denn dein Eindruck? Wird die Justiz und der Zugang zum Recht von KI profitieren oder nicht?
Der Zugang zum Recht wird besser werden durch moderne Technik, selbst in Deutschland. Das wird so kommen.
Selbst in Deutschland.
Ja, und das wird nicht nur kommen als Reparaturmaßnahme oder als Defizitdenken, oh, wir haben zu wenig Leute in der Justiz oder die sind nicht gut genug, sondern das wird auch in Deutschland kommen. Also good times ahead. Pessimismus ist auch keine Lösung, also lieber Optimist bleiben und es wird besser werden. Ich würde auch sagen, auch im deutschen Rechtsstaat hat es auch schon auch mal vielleicht bessere Zeiten gegeben oder mehr Richter und Richterinnen und dergleichen. Es wird besser werden, ganz klar. Die Sachen werden wieder schneller bearbeitet werden. Wir sehen das ja im Moment teilweise. Kriegst du, wer sagte das neulich hier in Berlin beim Arbeitsgericht, du kriegst dieses Jahr keinen Termin mehr für meine Kündigungsschutzlage, ja. Wenn der Gütetermin gescheitert ist. Das kann natürlich nicht richtig sein. Ob da jetzt moderne Technik hilft oder was anderes, weiß ich nicht. Als einfach zu sagen, ey, dann führen wir überall KI ein, dann würde ich sagen, ob das dann irgendwie hilft. Ich glaube nicht immer an den Deus Ex Machina. Mhm. Das ist so, wie andere Leute glauben, komm, wenn wir die Notare abschaffen, dann blüht die deutsche Wirtschaft auf, würde ich sagen, auch das nicht. Ich finde auch Notare manchmal ganz gut. Also bei vielen würde ich sagen, der Glaube, ich muss nur X tun und dann ist, sind die Probleme gelöst, kann ja nicht stimmen, sondern es ist alles viel mehr Arbeit. Aber da die Welt nicht untergehen wird, mein lieber Hendrik, kann es ja nur besser werden, wenn wir uns alle stetig bemühen. So, die Welt, also leider geht die Welt nicht unter, würden ja vielleicht manche sagen, aber so, weil das heißt ja dann, wir müssen uns also mit diesem Problem beschäftigen. Ne? Also und dann tun wir das doch.
Das ist ein Schlusswort nach meinem Geschmack. Leider wird die Welt nicht untergehen.
Nein, Tom, also ich sage das nicht, Dank. Aber andere Leute, sorry.
Ich weiß. Ich mache es mir zu eigen. Tom, ganz vielen Dank. Das war ein schöner Ritt, eine schöne Plauderei durch die Welt der KI. Wir werden
sehr gerne
mit Sicherheit wieder sprechen in diesem Podcast. Dann vielleicht zu Einzelaspekten. Erst einmal dir herzlichen Dank.
Vielen Dank, lieber Hendrik.
Das war's für heute. Die Musik kommt rein. Schickt uns gerne eure Fragen, Anregungen und euer Feedback, vielleicht auch zum Sommer-Special an sich, an gerechtigkeit-loseblatt@nrw.de. Wir hören uns nächste Woche zu einem weiteren Special. Bis dahin, bleibt uns gewogen.